Wenn der Gast nicht zum Talk kommt, dann kommt der Talk zum Gast. Der Fußball-Talk. Jetzt immer da, wo es brennt. Mobil, aktuell und ganz nah dran an allen, die was zu sagen haben. Vontora on Tour. Immer montags, 19 Uhr, nur auf Sky Sport News HD.
Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen. Deadline Day in der Fußball-Bundesliga. Das heißt, die Kader sind komplett, die Clubs sind aufgestellt und wir können ermessen, wie genau denn. Das machen wir nicht mit einem Trainer, nicht mit einem Manager, sondern dieses Mal mit einem aktiven Profi. Er ist Weltmeister 2014, er spielt bei Borussia Mönchengladbach und hat hohe sportliche Ziele.
Sympathisch, bodenständig, ein Star ohne Allüren.
Ich finde, Chris ist wirklich ein großartiger Typ, ein großartiger Mensch.
Ein Fußballprofi mit Köpfchen, der über den Tellerrand hinausschaut.
Er hat wirklich viele, viele gute Gedanken. Er möchte sehr viel wissen. Er ist sehr wissbegierig. Und da sieht man einfach, dass ein Mensch ist, der sich Gedanken macht, nicht nur um den Fußball, sondern auch um den Fußball herum.
Weltmeister mit Blackout. Bilder, die für immer ein Stück Fußballgeschichte bleiben werden. In der Gegenwart heißt es nach vielen Verletzungen zurückkämpfen in die Startelf.
Er hat natürlich seine Qualitäten, die wir letzte Saison gesehen haben, wie den Jahren davor zu gesehen haben. Und die werden auch dieses Jahr wieder sehen und brauchen.
Ein Fußballer mit Bodenhaftung, ein Profi mit klarer Meinung, Christoph Kramer, der etwas andere Weltmeister.
Da ist er also, der etwas andere Fußballprofi. Hallo, Christoph Kramer.
Hallo.
Fangen wir mal an mit dem Aktuellen. Am Freitag gegen Leipzig 1-3 zu Hause verloren, aber gut gespielt. Hatten Sie irgendwie auch den Eindruck, dass Sie die Partie genauso hätten 3-1 gewinnen können?
Ja, absolut. Ich glaube, dass wir am Freitag sogar mit Abstand unser bestes Spiel die Saison gezeigt haben. Hatten direkt zu Beginn zwei eigentlich hundertprozentige, die nicht nach hundertprozentigen aussahen, weil sie 15 Meter übers Tor gegangen sind. Dann gehen wir mit unglücklich 0-1 in die Halbzeit. Und was ich dann wieder positiv fand, nach so einem Schock früh das 0-2 gefangen, dass wir dann nicht aufgesteckt haben, dass wir weiter Gas gegeben haben, das Spiel bis zu 95 Minuten echt offen gehalten haben. Und das ist halt jetzt immer so die Frage, was bewertet man? Also 0-1 in Sandhausen fühlt sich am Tag danach oder in der Woche danach deutlich besser an als ein 1-3 zu Hause gegen Leipzig. Aber man muss einfach sagen, von der Spielanlage, von der Idee und von der Umsetzung war es einfach unser bestes Spiel. Und die Ergebnisse kann man im heutigen Fußball leider nicht immer so richtig bestimmen, weil da auch viel Glück, viel Pech dazugehört und es fallen wenige Punkte im Fußball. Deswegen gewinnt leider nicht immer die bessere Mannschaft, aber trotzdem kann man absolut zufrieden sein und es war auf jeden Fall deutlich ein Schritt wieder in die richtige Richtung, weil die Anlage einfach sehr gut war.
Es bleibt ein Aber, nämlich die Borussia hat jetzt 10 Spiele zu Hause nicht gewonnen, davor glaube ich 12 am Stück siegreich gestaltet. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist unheimlich schwer zu erklären. Ne? Wir hatten in den 12 Spielen, die wir zu Hause, wo wir einen neuen Rekord fast aufgestellt haben oder glaube ich den alten Rekord eingestellt haben, da hatten wir Spiele dabei, die darfst du zu Hause nie gewinnen. Und danach jetzt 10 sieglos Spiele, da hast du Spiele dabei, die musst du gewinnen. Und vielleicht ist das ja auch das Schönste an unserem Fußball, dass es diese Faszination ist, dass alle es erklären wollen. Niemand kann es so richtig und keiner kann sich darauf einstellen. Es gibt immer wieder Überraschungen. Alles passiert so, wie man es nicht denkt. Und das ist so ein bisschen der Fußball. Aber es ist manchmal einfach nicht zu erklären.
Das ist eben die Erklärung, dass es keine gibt. Ja, klar. Genau. Nur auf der anderen Seite, die Fans hier in Mönchengladbach, die sind ja sehr anspruchsvoll. Wie groß ist die Angst, dass Ihre Unterstützer jetzt doch irgendwann mal unruhig werden?
Also klar gibt es einen anderen Anspruch der Fans als vor 7, 8 Jahren noch. Aber wenn man vom Freitag die Reaktion von den Fans sieht, man merkt, dass wir eine Einheit sind. Ich finde auch, dass das Stadion ein sehr feines Gespür dafür hat. Und ich glaube auch, dass jeder gesehen hat, dass am Freitag einfach eine Mannschaft auf dem Platz war, die wollte, die gut gespielt hat, die viel richtig gemacht hat, aber einfach nicht gewonnen hat. Und das unterscheidet unsere Fankultur vielleicht von vielen anderen, dass das sehr honoriert wird. Und deswegen, glaube ich, waren die Fans am Freitag auch nicht unzufrieden.
Gut, aber man muss den Lauf ja irgendwann mal durchbrechen, oder?
Ja, das hoffe ich, dass wir das am nächsten Heimspiel dann noch schaffen werden.
Müsste das Ziel sein, klar.
Klar muss das so sein, aber ich habe jetzt keine Sorge dafür, dass wir die Fans irgendwie verlieren. Ja.
Sie selbst haben Freitag ab der 75. und 76. gespielt, sind reingekommen nach einer Sprunggelenksverletzung. Zweites Spiel erst wieder. Wie weit sind Sie?
Ja, also ich war 4 Wochen raus. Das merkt man natürlich so ein bisschen, deswegen noch nicht wieder bei 100%. Deswegen kommt mir die Länderspielpause auch jetzt sehr gelegen, dass ich dann nochmal ein paar Körner sammeln kann. Und dann hoffe ich, dass ich dann nach 4 Wochen komplettem Training wieder bei annähernd 100% bin.
Man hat ja auch Ansprüche, ne, an sich selbst. Und auch vielleicht der Manager und der Trainer haben Ansprüche dann an den Spieler Christoph Kramer. Wir schauen mal, was Max Eberl über meinen Gast sagt, vor allen Dingen, was eben seinen Anspruch auf den Stammplatz angeht.
Ja, man sieht ja, was Christoph für ein großer Typ ist, dass er letztes Jahr ja doch in der Hinrunde weniger gespielt hat, dass Tobi Strobel mehr gespielt hat. Das hat er kundgetan nach dem Motto, ich muss Gas geben, ich bin natürlich nicht glücklich, aber ich muss Gas geben auf dem Platz, ich muss dem Trainer zeigen, dass ich besser bin als andere. Und das, finde ich, hat ihn als Mensch und als Sportler nochmal steigen lassen in der Wahrnehmung, dass er ehrgeizig ist, das ist so. Und dass Christoph Kramer wie alle anderen Spieler natürlich kämpfen müssen bei einem Kader, der ausgeglichen ist, auch das ist nicht überraschend.
Wenn man es richtig interpretiert, dann heißt das eigentlich ja, dass Sie nicht wirklich gesetzt sind als Stammspieler. Haben Sie Probleme damit?
Nee, gar nicht. Also ich weiß auch gar nicht, ob das in der heutigen Zeit unbedingt so ist. Ne? Also es gibt wahrscheinlich in jedem Top-Verein gibt es dann so 2, 3 Spieler, die immer gesetzt sind. Ne? Aber ich glaube, dass es gar nicht mehr so den klassischen Stammspieler gibt im heutigen Fußball. Es gibt viele Spiele, viele sehr intensive Spiele. Die Rotation steht immer mehr im Vordergrund. Und klar ist es irgendwo von meinem Anspruch und Selbstverständnis schon so, dass ich am liebsten jedes Spiel machen würde, das ist ganz klar. Aber es gibt halt manchmal Phasen, wo das nicht so ist. Das muss man dann auch akzeptieren. Und ich finde es ganz wichtig, das habe ich auch letztes Jahr immer betont, dass irgendwo... Mir ist das immer im heutigen Fußball so, zu viel Konkurrenzdenken, zu viel Konkurrenz auf dem Platz, neben dem Platz. Und ich finde, in erster Linie sind es ja meine Mitspieler und wir wollen als Team erfolgreich haben und erfolgreich sein. Und das muss man schon irgendwo so leben. Ne? Also wenn man sich irgendwann mal für den Teamsport entscheidet, dann muss man auch davon ausgehen, dass man nicht immer erste Geige spielt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das würde ich auch von jedem anderen meiner Mitspieler einfordern. Ja. Weil
klar, aber wenn man zu lange zweite Geige spielt, ist auch nicht gut. Ja. Also im Umkehrschluss, inwieweit hat der neue Trainer Marco Rose Ihnen denn so Signale rausgeschickt, dass er Sie als wichtigen Baustein erachtet?
Ja, ist jetzt schwer zu sagen. Also ich glaube, dass ich von Anfang an gespielt hätte, dann hatte ich jetzt eine blöde Verletzung. Jetzt bin ich gerade wieder dabei, mich ranzukämpfen und ich glaube schon, dass ich auf meine Spiele kommen werde. Da mache ich mir jetzt eigentlich nicht so große Sorgen, aber es ist ja ganz normal und auch kein Geheimnis, dass ich Gas geben muss dafür, dass ich spielen muss. Es gab auch mal Zeiten, da war ich unumstrittener Stammspieler, da war ich immer gesetzt, egal was passiert. Das war auch mal so, aber das ist halt jetzt gerade aktuell nicht so und das ist auch kein Problem. Man muss daran ja, man kann daran schon irgendwo Stärke ziehen. Und das ist ja auch irgendwo das Schöne am Fußball oder das Schöne am Leben insgesamt, dass es immer wieder Herausforderungen gibt, denen man sich stellen muss. Und deswegen, ich bin weit weg davon, unzufrieden mit meiner Situation zu sein. Also ich war es mal letzte Saison in der Hinrunde. Da war ich ein bisschen unzufrieden. Fand ich jetzt auch nicht immer so unbedingt so. Ja, ich konnte es nicht immer so richtig nachvollziehen, aber ich bin auch nicht da, um Sachen nachzuvollziehen oder in Frage zu stellen. Das ist dann einfach mal so und von daher bin ich natürlich weiterhin sehr ehrgeizig, aber mache mir da jetzt keinen großen Stress, weil ich schon weiß, dass ich auch eine gewisse Qualität mitbringe und die werde ich dann auch hoffentlich häufig auf den Platz bringen dürfen.
Und ein neuer Trainer, glaube ich, macht eben auch neue Hoffnung, ne? Das kommt ja dazu.
Ja. Also generell ist das jetzt so ein bisschen zu schlecht geredet. Ne? Also ich hatte auch eine Hinrunde, wo ich auch dann auch eine doofe Verletzung hatte und am Anfang halt nicht gespielt habe. In der Rückrunde habe ich größtenteils wieder gespielt und dann ist das auch okay. Ich glaube, dass man wirklich als Fußballer, wenn man jetzt nicht zu den Top 20 in der Welt gehört, macht, glaube ich, jeder mal eine Phase mit, wo er nicht unumstrittener Stammspieler ist, wo er auch mal auf der Bank sitzt. Das ist auch das... Muss vielleicht so sein, das ist auch okay, aber man sollte sich da jetzt nicht so viele Gedanken drüber machen oder den Kopf in den Sand stecken oder sonst was. Also das muss man akzeptieren, dann ist das auch mal so und dann kann man auch wieder neue Kraft draus ziehen, indem man sagt, die Phase will ich jetzt überstehen, noch mehr Gas geben und das ist dann vollkommen okay.
Mit Marco Rose haben Sie jetzt halt einen neuen Coach, bei dem man halt auch wieder neu durchstarten kann. Max Eberl, der Sportdirektor, hat ihn geholt, wie er sagte, auch um der Mannschaft mal wieder einen neuen Impuls zu geben. Haben Sie den schon wahrgenommen?
Ja, also vom Fußballerischen ist es natürlich schon was anderes. Klar, ein Trainerwechsel bewirkt immer eine neue Ansprache, weil Dieter Hecking, der war 2,5 Jahre hier, hat sehr erfolgreiche Arbeit geleistet, aber man merkt natürlich schon, dass irgendwann, das ist ganz menschlich, wenn wir uns jetzt 2 Jahre unterhalten würden, du würdest auch immer ungefähr die gleichen Worte finden, genauso wie ich. Und dann ist es manchmal vielleicht gut, wenn man eine neue Ansprache, einen neuen Menschen kennenlernt, ein neues Drumherum, um einfach wieder so eine Dynamik irgendwie reinzubekommen. Und rein vom fußballerischen Ansatz ist es natürlich was anderes als das, Borussia Mönchengladbach lange Zeit gespielt hat. Also wir haben ganz lange, ganz erfolgreich sehr krassen Ballbesitzfußball gespielt. Das ist jetzt so ein bisschen der neue Ansatz, dass man das nicht mehr so hat. Dafür einfach ganz viele andere Facetten drin. Und ich halte das auch für gut. Ne?
Das ist auch Facetten sind das? Wieder mehr Umschaltfußball? Oder
ja, was ist angesagt? Umschaltfußball, ein höheres Anlaufen. Wir standen auch immer extrem tief in der abwartenden Haltung. Das haben wir jetzt nicht mehr. Wir sind sehr weit vorne, attackieren wir, probieren schnellen Fußball zu spielen, nicht langweiligen Fußball. Mhm. Also das soll nicht heißen, dass der andere Fußball langweilig ist. Im Gegenteil, aber wo jeder im Stadion immer merkt, boah, ist das spannend, das geht hin und her. Und auch der Ansatz ist ja irgendwo verständlich und auch nachvollziehbar und auch vielleicht einfach mal der richtige Schritt, dass man sagt, man will was verändern. Im Team, im Verein, eine neue Dynamik, das gehört immer dazu. Und von daher denke ich, ist es irgendwo dann der richtige Schritt. Und es ist ja auch nie eine Entscheidung gegen jemanden, sondern einfach für einen neuen Schritt.
Waren Sie trotzdem überrascht, als die Entscheidung bekannt gegeben wurde, dass Dieter Hecking nicht mehr Trainer ist und Marco Rose kommt?
In dem Moment war ich erstmal schon überrascht, aber wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, dass das keine Entscheidung gegen jemanden ist, sondern für etwas Neues, für einen anderen Ansatz, gerade um eine neue Dynamik irgendwie zu entwickeln, die jetzt nicht nur fußballerischer Natur ist, menschlicher Natur, sondern der ganze Verein, wo sich auch unheimlich viel entwickelt hat, ein neues Gebäude, neue Trainingsplätze, neue Kabine, alles neu. Und vielleicht war das jetzt mal so der Schritt, wo man gesagt hat, man will jetzt mal einen Umbruch machen. Und auch da muss man ja auch am langen Ende sagen, ich muss mir darüber keine Gedanken machen, es muss sich niemand darüber Gedanken machen. Und da muss man einfach so Menschen wie Max Eberl vertrauen. Und die Vergangenheit hat einfach gezeigt, dass man ihm auch einfach vertrauen kann. Also ich glaube, er hat noch nicht so viele falsche Entscheidungen getroffen. Und wenn er so eine Entscheidung trifft, dann hat er sich da auch vernünftige und lange Gedanken zugemacht. Und dann sollte man dieser Entscheidung dann auch vertrauen. Und,
ja klar, das also kann ich sogar nachvollziehen, alles in Ordnung, aber Max Eberl hatte ja gerade den Vertrag mit Dieter Hecking erst verlängert, das war das Verrückte dabei. Wie kommt das zum Beispiel so bei einer Mannschaft dann an? Wie wird das in der Kabine diskutiert?
Also wir hatten das Thema eigentlich gar nicht so lange auf dem Schirm, weil wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt noch 7 Spieltage und gerade weil wir in Dieter Hecking einen super Trainer und super Menschen hatten, den wir alle sehr mochten, wollten wir die Saison einfach für ihn auch zum bestmöglichen Ende bringen. Das haben wir getan und deswegen war es gar nicht so ein großes Thema in der Kabine. Mhm. Und wie es ja im heutigen Fußball so ist, wir stecken da ja alle nicht drin, wir können da alle immer drüber reden und philosophieren, aber am langen Ende wissen es halt nur eine Handvoll Menschen. Und wenn sich irgendeine Tür auftut, die vielleicht noch nicht lange auf war oder nur ein kurzes Zeitfenster, in dem sie auf ist, dann muss man halt manchmal auch schnell Entscheidungen treffen.
Ja.
Aber sie halt gut überlegen und da, glaube ich, habe ich ganz großes Vertrauen in unseren Verein und die das dann entscheiden.
Also es war plötzlich die Chance da, einen die Marco Rose zu kriegen. Das war in der Tat das Türaufgehen, das Sie beschrieben haben, klar. Ne? Nun ist er gestartet und Sie auch mit 4 Punkten aus 3 Spielen. Bei der Gegnerschaft kann man sagen, gerade so im Soll. Aber Dieter Hecking hat Sie immerhin auf einen Europa-League-Platz geführt in der letzten Saison. Ist das wieder das erklärte Ziel oder wollen Sie mehr?
Klar, es ist irgendwo, es ist immer schwer, über Ziele zu reden, gerade in der Bundesliga, weil es sind so, wie wir gerade schon gesagt haben, am Freitag machst du dein bestes Spiel, verlierst, davor war es manchmal so lala und du gewinnst die Spiele und deswegen, auch wenn es sich immer für jeden Fan und auch für dich, der die Fragen stellt und für die Presse so richtig scheiße anhört, aber es ist halt so, man muss es von Spiel zu Spiel sehen, ne? Weil vor 5, 6 Jahren konntest du sagen, okay, Hannover 96 kommt im Borussia-Park, da kannst du 3 Punkte einplanen. Du hast es zwar nicht offen formuliert, aber du hast irgendwo im Kopf damit gerechnet, das ist heute einfach nicht so. Egal, wo du hinfährst, egal, wer zu uns kommt, du kannst keinen Punkt mehr einplanen. Du musst dich auf jedes Spiel darauf vorbereiten und deswegen ist für mich eine Zielsetzung gar nicht mehr tabellarisch oder nach Ergebnissen, sondern eine Zielsetzung muss irgendwie sein, dass man sagt, wir wollen immer unseren Stil durchziehen, immer unseren Fußball spielen. Es muss immer klar sein, wenn jetzt alle eine weiße Tüte Overall-Einheiten und die Gegner eine schwarze Tüte, dann müsste man trotzdem erkennen, okay, das ist jetzt Borussia Mönchengladbach in den weißen Tüten. Und dann kommen Ergebnisse und Tabellenstand irgendwo von ganz alleine. Aber man muss sich so ein bisschen davon lösen, glaube ich, immer zu sagen, so, da wollen wir jetzt gewinnen und dann müssen die verlieren, dann können wir wieder gewinnen und dann sind wir auf einmal auf Platz 4. Also ich finde es schwer, das ist halt leider blöd. Und ja, klingt auch immer banal, aber ich glaube, es ist unabdingbar, dieses Spiel-zu-Spiel-Denken zu haben.
Schon klar, aber andere Mannschaften, andere Clubs sehen das anders und die Spieler stehen auch dahinter. Beispiel Werder Bremen, die sagen, wir wollen in die Europa League, die haben dieses erklärte Ziel.
Finde ich auch gut. Ja. Also finde ich toll.
Und warum finden Sie es bei Ihnen nicht gut?
Also es bringt nichts.
Nee, bringt nichts.
Es bringt nichts. Also letztes Jahr kann man dann sagen, okay, Ziele nicht geschafft, trotzdem tollen Fußball gespielt. Aber das liegt nicht daran, dass man, also ich kann jetzt auch sagen, ich möchte jedes Spiel gewinnen, dann wirst du deutscher Meister. Also es ist halt immer schwer, irgendwas zu formulieren. Ich wüsste gar nicht, was ich formulieren sollte. Ich würde am liebsten, also von meinem Ehrgeiz her, will ich wirklich jedes Spiel gewinnen. Ist ja ganz klar, also ich gehe ja nicht irgendwo auf den Fußballplatz und sage, boah, heute nehme ich auch das Unentschieden. Das ist ja...
Nee, aber man kann sagen, ich will nächstes Jahr auch wieder international spielen.
Ja, das würde ich gerne, ja.
Das ist doch schon mal ein Ansatz, ne? Auch schon mal ein Ziel.
Ja, das ist ja klar, aber was am Ende da rauskommt, ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, das hört sich immer so an, so, der will kein Ziel formulieren. Ja klar will ich international spielen, ich will das Bestmögliche erreichen, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber ich finde es gerade in so einer engen Bundesliga, finde ich es immer schwer, damit so weit vorauszuschauen, weil es geht ganz schnell nach da oder nach da.
Die nächsten Spiele werden schon weisen. Da kommt nämlich was vom Rhein dazu, ne? Fast Lokalderbys. Einmal Köln, einmal Düsseldorf. Mal schauen, wo Borussia Mönchengladbach dann steht. Gleich, liebe Zuschauer, reden wir über das Transfergeschäft im Allgemeinen und im Besonderen. Heute ist Deadline Day. Auch Borussia Mönchengladbach hat am Ende noch mal einen Spieler abgegeben. Und das Geschäft im Großen und Ganzen ist schon etwas wild geworden, wenn man auf die ganzen Summen und Ausgaben der Clubs sieht. Das besprechen wir gleich. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei Von Tora on Tour. Heute mit Christoph Kramer, dem Weltmeister von 2014 und aktueller Spieler bei Borussia Mönchengladbach. Christoph, seit heute steht fest, der Kader ist erstmal dicht. Ihr seid komplett. Als letztes haben euch verlassen Lang zu Werder Bremen und Cuisance zu Bayern München. Welchen Abgang haben Sie mehr bedauert?
Boah, schwere Frage. Ich glaube, dass Mika ein sehr, sehr großes Potenzial hat. Leider in jungen Jahren menschlich dann schon nicht alles richtig gemacht hat, was auch okay ist, was auch zu einer Entwicklung vielleicht dazugehört. Und ja, Michi war einfach ein hervorragender Spieler, der gestanden war, der menschlich super in die Gruppe gepasst hat. Ich fand auch sportlich, aber halt leider irgendwie nicht so richtig Fuß gefasst hat in der ersten Saison und dann aufgrund der großen Konkurrenz rechts hinten dann jetzt erstmal verliehen wurden.
Man muss erklären, weil beide dieselben Vornamen haben, Mika ist Cuisance, ja. Michi ist Lang, ne? Ja. Damit wir es auseinanderbringen. Der Transfermarkt, der ist ja im Augenblick wirklich überbordend. Es gibt Transfersummen, die man sich gar nicht mehr realistisch vorstellen kann. Wie verfolgen Sie allgemein die Entwicklung? Ist Ihnen das nur wichtig, was im eigenen Club passiert, oder sehen Sie das Ganze auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus?
Ja, also erstmal interessiert mich eigentlich nur, was bei uns passiert. Aber man muss halt sagen, der Transfermarkt, so wie er jetzt aktuell ist oder wie sich der Fußball aktuell entwickelt, es ist halt nicht mehr so richtig zu greifen, wobei ich auch sage, es war wahrscheinlich auch vor 10 Jahren nicht zu greifen, dass man 15 Millionen für einen Menschen bezahlt. Jetzt sind es halt irgendwie 200 Millionen und ich weiß auch nicht, ob das noch höher gehen wird, ich denke schon. Aber ich glaube einfach, dass es nicht mehr so ist wie früher, dass es Fußballvereine sind, sondern dass es irgendwo ja schon kleine Wirtschaftsunternehmen sind, gerade so, wenn man sich jetzt in den oberen Sektoren befindet. Und deswegen ist das die Entwicklung des Fußballs und das können wir alle wahrscheinlich nicht aufhalten oder ändern.
Das werden wir gleich mal ein bisschen vertiefen, aber zunächst, liebe Zuschauer, bringen wir Sie erst einmal auf den Stand, die Hysterie auf dem Transfermarkt.
Das Kommen und Gehen hat ein Ende. Nichts geht mehr. Endlich, werden viele sagen, denn das Transfergeschäft wird immer komplizierter.
Weil es gibt verrückte Dynamiken, die einfach in diesem Markt herrschen. Der ganze Fußball ist in den letzten 10 Jahren explodiert.
Ist es richtig, dass die durch die Ablösungen, die steigen, dass viele Transfers dadurch nicht zustande gekommen sind?
Anscheinend ein schwieriges Geschäft, das doch eigentlich ziemlich einfach klingt.
Jeder Transfer ist ein Drei-Parteien-Geschäft. Das heißt, abgebender Verein, neuer Verein, Spieler.
Aber 3 Parteien sind oft 3 zu viel. Jeder hat seine eigenen Interessen und drückt diese oft unerbittlich durch. Beispiel Leipzig vor einigen Wochen. Timo Werner geht in sein letztes Vertragsjahr, eine Situation, die RB mit allen Mitteln verhindern will.
Das Szenario, dass Timo Werner ablösefrei im Jahr 2020 wechselt, existiert nicht. Diese Option existiert nicht. Das weiß auch Timo, das weiß auch sein Berater.
Verlängern oder gehen und Kohle für ihn kassieren, die unmissverständliche Botschaft. Der Spieler wird zur Ware, gültiger Vertrag hin oder her. Fairplay und Anstand aber auch für viele Profis ein Fremdwort. Beispiel Mönchengladbach, Beispiel Michael Cuisance. Der talentierte Mittelfeldmann provozierte auf stillose Art seinen Abgang zu den Bayern.
Ich denke, dass er einige Verhaltensweisen, die er hier an den Tag gelegt hat, bei seinem neuen Arbeitgeber sicher nicht an den Tag legen wird. Und genau das ist der Punkt, weil es geht auch hier nicht.
Profit und Eigeninteressen bestimmen das Geschäft. Identifikation und Treue hingegen rücken immer mehr in den Hintergrund.
Christoph, was waren denn die wildesten Gerüchte, die Sie über sich gehört und gelesen haben?
Oh, das ist schon was her. Also ich war mal sehr gefragt auf dem italienischen Markt, warum auch immer.
Nach der WM 2014?
Genau, aber auch nur auf dem italienischen Markt. Mhm. Also wahrscheinlich bin ich einer für Italien.
Komischerweise, ne?
Ja. Also ich weiß auch nicht wieso, aber ja. Das war mal so gerüchtetechnisch.
Und welcher Club war da hinter Ihnen her?
Es war mal Neapel und Inter.
Warum haben Sie es sich gemacht?
Ja, also ich bin ja auch so einer, der sich sehr wohl in der Bundesliga fühlt, sehr nah an Freunden und Familie. Habe mit Borussia Mönchengladbach so meine fußballerische Liebe gefunden und war dann schon mal weg in Leverkusen. Von daher weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn man mal woanders ist. Ich brauche jetzt nicht unbedingt die große, weite Welt des Fußballs, um sportlich glücklich zu werden.
Aber wenn man so diese Zahlen dann hört und liest, auch vom Berater mal gesagt bekommt, die und die Ablösesumme ist der Club bereit zu zahlen, wie reagiert man als Spieler darauf? Stumpft man irgendwann ab, wenn das 5. Millionenangebot kommt? Oder übt das sogar schon einen gewissen Druck aus?
Ja, bei mir war es jetzt noch nicht so ganz extrem, von daher kann ich da jetzt nicht so viel drüber sagen, aber es ist ja schon so ein bisschen surreal, wenn ich auch weiß, dass Gladbach für mich 15 Millionen bezahlt hat, nur im heutigen Fußball. Es ist nichts, mit dem ich mich großartig beschäftige, weil es normal ist, leider oder zum Glück oder wie man es auch immer betiteln möchte, aber es hat jetzt keinen Druck bei mir ausgelöst, weil klar ist das dann irgendwo eine Sache, wo ich mich dann auch in meine Ehre gepackt fühle und sage, okay, die geben so viel Geld für mich aus und das möchte ich auch bis zum Ende rechtfertigen. Bin erstmal unheimlich dankbar dafür, dass ich so eine Chance bekomme und dass wirklich auch so viel Geld in die Hand genommen wird. Und das möchte man dann natürlich immer bestmöglich zurückzahlen. Und auch wenn nicht immer alles funktioniert, aber ich werde bis zu meinem letzten fußballerischen Atemzug dann schon einfach alles geben und die Dankbarkeit und das Vertrauen dann irgendwie probieren zurückzuzahlen.
Sie waren zu der Zeit ja wirklich der bis dahin teuerste Transfer für die Borussen mit den 15 Millionen, die Sie erwähnt haben. Inwieweit muss man das sogar ausblenden, also wirklich ein bisschen abstumpfen, die Zahl einfach vergessen?
Ja, also damals habe ich es so gemacht, das habe ich ja, glaube ich, öffentlich gesagt, dass wir zum Glück im zweiten Spiel, im zweiten Pflichtspiel die Champions League erreicht haben. Das hat dann 25 Millionen eingespielt und von daher war ich dann druckmäßig raus aus der Sache.
Gut, aber irgendwo muss es einen auch ein bisschen nachdenklich machen, vor allen Dingen, wenn solche Summen für die Fans surreal werden, wenn die damit gar nichts mehr anfangen können. Und inwieweit, denke ich mal, könnte auch die Gefahr bestehen, dass die Fans sich dann irgendwann abwenden vom Fußball?
Ja, wenn man ehrlich ist, das Problem ist ja so ein bisschen, dass der normale Fan, den wir als Fußballer sehr schätzen und lieben, weil er schon einfach uns nochmal die gewisse extra PS auf die Straße bringen lässt, weil man es auch einfach für ihn macht, weil man es liebt, wenn sie für uns singen, wenn sie viele Emotionen zeigen, wenn man weiß, da stehen 2 Kinder, die haben ein Kramer-Trikot an, da geht mir wirklich das Herz auf. Aber wenn man ehrlich ist, ich weiß nicht, ob Paris Saint-Germain diese Fans unbedingt halten möchte oder ob die nicht sagen, wenn ihr weg seid, dann können wir wunderschöne Logen dahin bauen. Das bringt uns viel mehr Geld und die sind auf jeden Fall voll, weil irgendwelche Unternehmen und in der Wirtschaft ganz viele Unternehmen diese Logen kaufen würden, wäre es vielleicht für Paris Saint-Germain wieder besser, wenn man den normalen Fan verliert, was natürlich sehr, sehr schade ist. Aber ich glaube, so denkt ein großer Verein wie Paris jetzt in dem Beispiel nicht.
Es gab ja früher mal eine Fernsehsendung, ich weiß nicht, ob Sie die überhaupt noch kennen, von Jürgen von der Lippe, Geld oder Liebe. Wie ist denn bei Ihnen so? Welchem von beiden Dingen würden Sie die Priorität geben beim Transfer, bei, ich sag mal, Identifikation mit dem Verein?
Ja, das ist eine ganz schwere Frage. Ich habe mir da auch schon viele Gedanken zugemacht, weil natürlich rede ich jetzt von einem Status, wo es mir sehr gut geht, wo ich irgendwo meine Schäfchen im Trockenen habe und deswegen habe ich jetzt leicht zu reden. Man hätte mir die Frage wahrscheinlich stellen müssen, als ich 19 oder 20 war, dann weiß ich nicht, wie ich geantwortet hätte. Jetzt entscheide ich mich ganz klar für die Liebe, weil ich habe das auch schon häufiger, hört sich echt romantisch an, ich habe es schon häufiger betont. Es ist irgendwann, also zumindest mir, Geld ist nicht mein erster Antrieb. War es vielleicht mal, so wenn man in dieses Geschäft reinwächst, dann will man viel Geld verdienen und dann ist Geld auch ein sehr großer Antrieb, aber Geld ist nicht mehr mein erster Antrieb, weil es ist irgendwann, und das darf man nicht falsch verstehen, weil es sich immer so arrogant anhört, aber es ist ja wirklich egal, ob man 4, 7, 8 oder 12 Millionen Euro verdient. Also mir ist das egal.
Ich habe immer gesagt, mehr als ein Steak am Tag kann er nicht essen.
Genau, also es ist ja auch wirklich so. Ne? Das ist ein schmaler Grad. Ich weiß auch, dass das immer nur ab einem bestimmten Level zählt. Also wenn mein Papa jetzt ein Angebot von einer anderen Bank bekommt, wo er das Doppelte verdient, muss er es machen, dann ist Geld sein Antrieb. Aber wenn ich zu einem Verein gehe, wo ich das Doppelte bekommen würde, darf Geld nicht mein erster Antrieb sein, weil ich einfach weiß, dass ich hier so viel habe, was ich vielleicht woanders nicht so hätte. Und deswegen ist dann, wenn wir jetzt die Geld- oder Liebe-Frage stellen, in meinem Fall, in meiner aktuellen Lebenssituation, auf jeden Fall fußballerisch Liebe wichtiger als Geld.
Machen Sie das mit sich alleine aus oder mit wem sprechen Sie sich da ab?
Ja, größtenteils mache ich das mit mir alleine aus. Klar, meine Eltern, meine engsten Freunde, habe natürlich viele Leute, mit denen ich viel in Kontakt stehe und viel auch über solche Dinge rede. Aber generell ist das so eine Sache, die ich schon für mich alleine entscheide.
Da können Sie uns aber mal so ein bisschen Inside-Bundesliga-mäßig mitnehmen. Wie laufen denn solche, ich sage jetzt ruhig mal Deals, solche Verhandlungen, wie laufen die in der Regel dann ab? Kommt der Berater zu Ihnen, legt das Angebot vor, reden Sie auch erstmal mit dem Verein selbst, mit dem Trainer, mit dem Manager, also wie ist da so die Reihenfolge?
Aber ich finde es ganz wichtig, dass man es halt nicht über Dritte macht, also zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte das und das machen, dann rede ich zuerst mit den Leuten, die es betrifft und nicht mit meinem Berater und lasse denen das sagen, weil ich schon für mich selbst reden möchte und reden kann und das sollte kein Dritter machen, weil es dann auch immer so einen Beigeschmack hat von etwas, was nicht Vertrauen ausruft.
Gut, nun versetze ich mal in die Lage eines Managers, Sportdirektor Max Eber. Wir machen eine Schnellfragerunde. Kurz und knackig drei Fragen. Wenn ich Manager mit freiem Budget wäre, welchen Spieler würde ich kaufen?
Ja, Messi.
Immer noch Messi?
Immer noch Messi.
Oh ja, also nichts mit Neymar, nichts mit Coutinho oder so.
Der Messi, der wirkt auch wie ein vernünftiger Typ, ohne ihn zu kennen und von daher, ich würde Messi kaufen.
Welchen Trainer würde ich verpflichten?
Ja, kann ich jetzt nichts anderes sagen. Muss jetzt sagen, dass wir den richtigen haben. Sage ich auch wirklich gerne, weil ich ihn echt super finde. Ich überlege jetzt nur noch mal eine Alternative. Ich finde Conte super. Ich mag Conte, mag ich echt gerne, so wie er spielt.
Okay, aber ich, kennen Sie nur die Spielweise, genau, nicht die Art, wie er ist, völlig klar.
Und, von daher würde ich sagen, das Risiko würde ich nicht eingehen, weil wir echt mit unserem aktuellen Trainer echt gut aufgestellt sind.
Von welchem Spieler würde ich die Finger lassen?
Ja, Neymar würde ich nicht holen.
Warum?
Ja, wie ich das eben schon gesagt habe, ne? Also er garantiert dir halt auch irgendwo viel, ne? Aber wie er sich so gibt, ist jetzt meine persönliche Meinung, finde ich jetzt nicht so cool.
Ja, damit sind wir wieder bei diesem Millionen-Business Fußball und vielleicht auch bei der Frage, welche Rolle Moral und Ehre in so einem Millionengeschäft noch wert ist. Was meinen Sie? Haben sich da die Dinge verschoben?
Ja, das sind zwei große Wörter. Sie haben sich auf jeden Fall verschoben. Ich finde es, man darf es nicht immer so aus der Spielersicht sehen, weil es ist für mich so eine, ja, der am längeren Hebel sitzt, ist irgendwie nicht so fair, habe ich immer das Gefühl. Also wenn ein Neymar ein keine Ahnung, sagen wir, nehmen jetzt das Beispiel Neymar, wenn der unbedingt weg will, dann ist er größer als der Verein und schafft es auch, sich irgendwie mit nicht so coolen Mitteln einfach wegzustreiken, in Anführungsstrichen. Aber wenn ein Verein, das ist immer so ein bisschen unterm Radar, deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich hier spiele, weil das bei uns wirklich nicht so ist, aber man kriegt das häufig mit, wenn ein Verein einen Spieler nicht mehr haben möchte, dann und er am längeren Hebel sitzt, dann gibt es auch Möglichkeiten, die gar nicht so öffentlich kommuniziert werden oder die man gar nicht so mitbekommt mit Trainingsgruppe 2 oder ganz vielen Mitteln. Also das spürt man als Spieler dann schon, dass man nicht mehr erwünscht ist. Und das ist auch ein Szenario, was wirklich nicht schön für den Spieler ist. Und deswegen kann ich eigentlich nur dazu appellieren. Ich weiß, das ist sehr romantisch und es geht einfach um viel Geld. Und das sollte man auch nicht... es ist einfach... auch in der heutigen Gesellschaft, es ist einfach nicht mehr so, dass man einfach immer nur nach Ehre und Moral handelt. Ich auch nicht. Keiner macht das. Ist auch vollkommen okay, aber so wie das im Moment ist, habe ich immer das Gefühl, der am längeren Hebel sitzt, ist irgendwie so in Anführungszeichen ein Arschloch und lässt den anderen verhungern. Und ich finde, mit einer vernünftigen Kommunikation, vor allen Dingen mit einer ehrlichen Kommunikation im Voraus, kann man da viele Schritte wirklich umgehen. Und wenn einer mal sagt, pass auf, ich möchte hier weg, dann ist das auch vollkommen okay. Dann muss man dem halt... sagen, ja, kannst du machen, aber wir möchten auch was davon haben. Und dann kann man sich auch irgendwo einigen. Nur, dass es immer zu so einer Schlammschlacht kommen muss auf vielen Seiten, das finde ich halt einfach, ist nicht so schön. Und da kann man halt mit einer vernünftigen und vor allen Dingen ehrlichen Kommunikation, glaube ich, sehr vorbeugend wirken.
Ja, nehmen wir es mal ganz konkret.
Und, was ich noch sagen will, man kann ja nicht immer sagen, als Verein, der Spieler hat Vertrag, der darf nicht gehen, aber dann auf der anderen Seite den Spieler so ein bisschen... Geh mal. Dann muss man auch auf der anderen Seite sagen, der Spieler hat Vertrag, du bleibst bei uns.
Bei der Borussia gab es ja auch einen ähnlich gestrickten Fall jetzt mit Cuisance. Ne? Der hat eine Stammplatzgarantie gefordert, konnte ihm nicht gegeben werden. Dann hat er schon ein bisschen aufgemuckt, soll angeblich mit offenen Schuhen trainiert haben. Unter anderem sind einige Dinge passiert, die ihm der Trainer ja auch nochmal ins Stammbuch geschrieben hat, nachdem er ging. Wie haben Sie das denn wahrgenommen als Kollege?
Ja, also... Wir haben mit Mika auch häufig darüber geredet, dass sich das einfach auf irgendeine Art und Weise nicht gehört. Man kann unzufrieden sein, man soll unzufrieden sein. Als sehr ehrgeiziger junger Spieler muss man vielleicht auch ungeduldig und nicht immer...
Man kann auch emotional sein, alles in Ordnung. Der ist jetzt 20 Jahre alt, der muss noch viel lernen. Also, ne?
Man kann ja man kann es ja positiv oder negativ argumentieren. Man kann positiv sagen, boah, der ist unheimlich ehrgeizig und möchte unbedingt Stammspieler werden, möchte Verantwortung übernehmen, möchte der Mannschaft helfen. Das sind ja erstmal gute Eigenschaften. Aber auf der anderen Seite geht es halt darum, wie man das umsetzt. Und man setzt es halt nicht um mit Forderungen oder mit offenen Schuhen trainieren und seine Unzufriedenheit zu zeigen. Man darf unzufrieden sein, man darf aber meiner Meinung nach nicht, zumindest nicht über einen langen Zeitraum, Unzufriedenheit zeigen, weil es einfach auch nicht fair für eine Gruppe ist.
Da geht es auch um Teamhygiene.
Ja, also genau, das ist ja für alle Spieler im Kader ist das eine blöde Situation. Und dann kann man das probieren, intern zu lösen. Und wenn man es nicht schafft, dann ist es halt blöd. Und das gehört sich einfach nicht. Also das ist ja genauso, wenn ich letzte Saison nicht gespielt habe und dann hätte ich mir die Schuhe nicht mehr zugebunden oder hätte jeden Ball einfach nur noch weggeschossen. Das ist einfach eine Sache des Respekts vor der Gruppe, ganz einfach. Und das ist aber auch eine Sache, die wird er lernen. Mhm. Er ist halt 19 oder 20 Jahre alt, wurde zum Spieler der Saison gewählt, da kommt dann auch viel zusammen. Aber in dem Moment, wie er es dann gemacht hat, gehört sich einfach nicht und ist einfach nicht die feine englische Art. Aber von seinen Grundtugenden ist er kein böser Mensch. Ja. Also.
Wie kann man das denn verstehen? Geht da der Mannschaftsrat zu ihm hin? Geht der Mannschaftskapitän? Wer redet mit ihm? Und wäscht man so einem Spieler einen richtigen Kopf? Oder sagt man nur, wir geben jetzt einen Ratschlag, Mika?
Ja, man kann es nur mit Ratschlägen probieren. Also ich war auch mal in dem Alter und war auch sehr ehrgeizig und war, wenn ich ein Spiel nicht gespielt habe, dann ist für mich die Welt zusammengebrochen und dann habe ich im Training halt irgendwie anders reagiert. Aber ich hatte auch nie das Luxusproblem, dass ich hätte zu Bayern München gehen können. Hätte ich zu Bayern München gehen können damals, hätte ich auch ein anderes Druckmittel gehabt und dann weiß ich auch nicht, wie ich gewesen wäre. Weil wenn man jung ist, und ich weiß es auch, da macht man manchmal Aussagen oder trifft Entscheidungen auch über einen längeren Zeitraum, die sind einfach nicht korrekt und nicht richtig und alle denken, ey, was ist mit dir? Ne? Aber man muss halt sagen, der ist halt leider erst 19 Jahre alt, ne? Der hat ein Riesenpotenzial und der hat ein Angebot von Bayern München und dann, ich will ihn nicht in Schutz nehmen, weil es gehört sich unterm Strich nicht und ich glaube auch in 5 Jahren, wenn er auf diese Zeit zurückgucken wird, dann weiß er, ey, das war scheiße von mir, aber wir werden es alle nicht mehr ändern können.
Gut, aber wer ist denn derjenige, der sagt, Mika, wir müssen reden?
Achso, das war die Frage. Ja. Ja, also Lars hat's glaube ich, Stindl hat es als Kapitän, glaube ich, ein paar Mal gemacht, auch in einer größeren Gruppe, haben wir mal probiert, mit ihm zu reden. Ja, das sind ganz normale Abläufe so im Fußball, das ist jetzt kein Geheimnis, klar, dass man da auch mal sagt, ey, wie wäre es mal mit Schuhe zu machen.
Damit sind wir aber wirklich auch wieder bei diesem Thema Image der Fußballprofis, nicht? Das haben wir alles gelesen, die fahren Luxus-Lamborghinis, die essen goldene Steaks, die lassen die Friseure einfliegen. Ich sage ja schon die, obwohl es wahrscheinlich wirklich nicht die sind, sondern eben nur ein paar wenige Spieler. Aber inwieweit könnte es da wirklich Probleme geben, dass euer Image dazu beiträgt, dass ihr immer mehr kritisch betrachtet werdet als Profis?
Ja, das ist so ein bisschen mein Lieblingsthema. Ich glaube einfach, dass das große Problem ist, sind einfach die sozialen Medien, ne? Dass man da Sachen postet, schnell Reaktionen darauf bekommt, es jeder mitbekommt und dann einfach so Sachen passieren, die einfach nicht so cool sind. Wobei ich auch wieder sage, das muss man dann auch immer so im großen Zusammenhang sehen. Ne? Und wenn ein Ribéry hat einen Goldsteak zu essen, ne, dann hat er sich das verdient und dann darf er auch einen Goldsteak essen. Da habe ich gar kein Problem mit, weil der einfach immer Gas gibt, ist 15 Jahre lang mit der beste Bundesligaspieler, spielt bei Bayern München, hat einen Haufen Kohle verdient und wenn er sagt, boah, ich möchte das Goldsteak essen, dann ist das vollkommen okay. Ne? Das ist echt in Ordnung. Und wenn der Lust hat auf dicke Autos, ich fahre auch ein schönes Auto und in einer tollen Wohnung zu wohnen, in einem tollen Haus, dann sind das alles Sachen, die hat er sich verdient und die er einfach machen. Das ist alles kein Problem. Ich finde dann immer nur so, wie man es rüberbringt, ist immer ein schmaler Grat. Manche sind dann vielleicht, wollen vielleicht auch so ein bisschen die Konfrontation und ich lebe mein Leben, wie ich das möchte und lass mir von keinem was sagen, ist auch okay. Und so im allgemeinen Thema und im Zusammenhang muss man einfach sagen, man sagt dann immer so schnell, der ist abgehoben und der konzentriert sich nicht auf Fußball und hast du nicht gesehen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ein schnelles Auto und ein Goldsteak haben nichts mit Konzentration zu tun und Instagram auch nicht, weil ja auch im Umkehrschluss alle sagen, wenn ich jetzt ein Geschichtsstudium machen würde, würden alle sagen, boah, toll, dass du noch was nebenbei machst, aber das wird ja viel mehr Konzentration in Anspruch nehmen, als wenn ich ein Steak esse oder ein schnelles Auto fahren mache.
Es entsteht halt immer der Eindruck vom abgehobenen Fußballspieler. Inwieweit kann das aber auch daran liegen, dass Fußballer einfach auch vom Club viel zu sehr verwöhnt werden, dass ihnen alles abgenommen wird?
Boah, das ist echt, also, das sind natürlich nicht so Fragen wie, wie geht's dir und wie spielt ihr nächste Woche?
Darum sitzen wir.
Harter Tobak. Ja.
Aber wir sind ja nachdenklicher Mensch, das ist das Tolle, die reflektieren ja auch. Und,
das freut mich.
Ne? Und sind ja auch der Meinung, dass man als Fußballprofi reflektieren muss, um das Ganze überhaupt mal wieder in ein realistisches Terrain zu bekommen.
Ja, es ist natürlich schon extrem gefährlich. Also ich bin froh, dass ich in jungen Jahren meine Eltern hatte, die mich immer wirklich auch ein bisschen zu krass gemahnt haben und gesagt haben, ja, du holst ja jetzt nicht das Auto, sondern du fährst jetzt erstmal einen gebrauchten Toyota Corolla und sowas, weil es einfach so ist, dass man Sachen nicht so richtig realisieren kann, wenn sie passieren. Also bei mir war es ja noch ganz human, also ich weiß nicht, wie viel ich in meinem ersten Vertrag verdient habe, aber ein Bruchteil von dem, was heute 18- und 19-Jährige in ihrem ersten Vertrag verdienen.
Das weiß ihr Vater wahrscheinlich besser
als Sie. Also ich weiß es auch, ich will es noch nicht sagen. Dass man dann schnell abhebt und schnell dazu neigt, irgendwelche Dinge zu machen im jungen Alter, die nicht so cool sind, dann ist das ganz normal. Und man darf halt nicht vergessen, viele sind ganz, ganz jung. Und sie werden aber nicht als jung dargestellt. Wenn man die auf dem Feld sieht, dann denkt man ja nicht, okay, der ist erst 19. Ja. Wenn der irgendwann mal einen Fehler macht zum Tor, dann denkt man, okay, der war erst 19, der ist auch nicht so reif. Aber man sieht den ja nicht als typischen 19-Jährigen. Aber er ist 19, er hat noch die typischen Verhaltensmuster wie ein Kind. Er hat viel gelitten auf sozialer Ebene, weil er keine richtige Pubertät hatte. Also ich habe in der Schule so ein bisschen den sozialen Anschluss verloren, weil als es losging mit 15, 16, die hatte was mit dem und der mit der, da konnte ich nie mitreden. Ich hatte immer Spiele und immer Training, ohne dass das jetzt schlimm ist oder ich jetzt Mitleid dafür erwarte. Aber trotzdem hatte ich ja nicht so eine klassische Pubertät. Und dann, wenn man dann mit 18, 19 den ersten dicken Vertrag hat und dann Geld verdient, dass man dann vielleicht auch so ein Stück weit Pubertät nachholen will oder die versäumte Pubertät einbüßt, ist vielleicht auch ist vielleicht auch einfach so, ne?
Ja.
Es ist halt meiner Meinung nach einfach nur immer die Frage, wie man es rüberbringt. Und das ist auch ein Reifeprozess. Mhm. Das hat nicht jeder am Anfang. Ich hatte das auch nicht. Ich habe auch am Anfang habe ich auch Sachen gesagt. Ja, da denke ich heute, ja.
Oha, hättest du es mal gelassen.
Genau, ne? Hättest du es mal gelassen, aber das gehört einfach dazu.
Aber muss man als gerade als Fußballprofi nicht auch irgendwo zumindest im Hinterkopf haben, dass man verdammt viel Glück gehabt hat. Und wenn es schiefgegangen wäre, aber wenn nur ein anderer Trainer da gewesen wäre, wäre man vielleicht nicht mal Profi geworden.
Ja, das ist wirklich das Allerwichtigste. Das sage ich so häufig, sage ich das zu meinen Freunden und zu meinen Eltern, weil das behält ja auch so ein bisschen die Bodenhaftung. Also ich kann dir wirklich 10 bis 12 Situationen aufzählen, wo ich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und hätte ich eine von diesen 10 bis 12 Situationen verpasst, wäre ich heute, keine Ahnung, Regionalligaspieler.
Ja.
Weil die Leistungsdichte ist einfach sehr hoch und man muss dankbar dafür sein, was man hat, was man erreicht hat, darf aber nie vergessen, na klar, ich bin auch nicht ein Resümee aus Glück, also das ist es nicht, aber ich habe auch verdammt viel Ehrgeiz und ich bringe auch ein bisschen Talent mit, aber ich hatte auch verdammt viel Glück, genauso wie ganz, ganz viele andere, wenn man jetzt den 1 zu 1 Million Spieler nimmt, sagen wir Mario Götze, in der U14 wusste ich, okay, der wird mal ein ganz, ganz großer, aber wenn man den mal weglässt, sondern so den normalen Fußballer sieht mit dem normal gesegneten Talent, dann muss jeder auch jeden Tag verdammt oft sagen, danke und ich hatte Glück und dann ist das auch vollkommen okay.
Wie viel von Ihrer alten A-Jugendmannschaft sind heute Fußballprofis?
Aus unserer A-Jugend, wir hatten eine sehr gute A-Jugend, wir sind sogar Westdeutscher Meister und Finale Deutsche Meisterschaft gewesen. Thanos Petzos in Wien jetzt, Pierre Lasogga, Katar, Julian Riedel, Hansa Rostock.
Gut, aber da wird schon dünner, ne?
Das ist ja der Punkt dabei.
Das war's schon, ne?
Kevin Campbell.
Ja.
Und das war ein sehr guter Jahrgang, aber wirklich ein sehr guter Jahrgang.
Haben Sie noch Kontakt zu denen, die es nicht geschafft haben?
Ja, und das ist dann auch so eine Sache und das ist auch mein Appell. Wäre auch ein schönes Schlusswort. Man darf bei dieser ganzen Sache von den gehypten Fußballern, von den Goldsticks, von den Ferraris, von den Millionen, man darf nie vergessen, dass es auch ganz, ganz viele gibt, die auch ihre Jugend aufgegeben haben, die viel für den Fußball investiert haben und die heute, weil die Schule auch drunter leidet, genauso wie bei mir, die heute bei Starbucks am Flughafen arbeiten. Und das sind Sachen ohne den Job Starbucks am Flughafen abzuwerten, aber er hat einfach verdammt viel aufgegeben und das sind halt die Pyramide ist so und die es geschafft haben, die können ja heute ein Goldsteak essen und über die können sich alle aufregen, aber man muss auch und sollte vor allen Dingen die sehen, die es nicht geschafft haben, weil das sind ganz, 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 ganz viele und deswegen immer
Ball frei halten,
danken.
Ja.
Und auch wissen, dass man auch verdammt viel Glück im Leben hat.
Das Starbucks-Beispiel war eins aus dem richtigen Leben übrigens. Es gibt aber natürlich bei Ihnen auch Freundschaften, die aus dem Fußball entstanden sind, mit Profis, die es geschafft haben. Einen davon haben wir einen Gruß ausrichten lassen an meinen Gast, an Christoph Kramer.
Hallo Chris, wunderschöne Grüße vom Bosporus. Ich wurde nach Anekdoten über dich und mich gefragt. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass die Leute die meisten Anekdoten davon hören sollten, aber eine Frage habe ich an dich. Hast du deine Schlangenphobie mittlerweile abgelegt? Also schöne Grüße, bis dann, ciao, ciao.
Das war Max Kruse, einer Ihrer guten Freunde, aber was hat das mit der Schlangenphobie nur auf sich?
Ja, wann war das? Ich glaube, Winter 2013 zusammen in Australien. Und haben giftige Schlangen gegoogelt und dabei war auch die Rotbauchotter. Das ist die zweitgiftigste Schlange der Welt. Und wenn die einen beißt, dann bist du innerhalb von 20 Sekunden tot. Und wir sind dann, auch wenn es nicht so zu Max Kruse passt, ich habe ihn dann überredet, mal in die Outbacks zu fahren, in die Blue Mountains, nähe Sydney. Und da sind wir so einen sandigen Weg hochgegangen und da kam uns tatsächlich eine Rotbauchotter entgegen und wir haben vorher noch gelesen, dass sie relativ aggressiv ist auch und auch auf Menschen geht, was man bei Google halt alles so findet. Und dann sind wir gefühlte 20 Kilometer im Vollsprint wieder aus diesem Urwald rausgelaufen und hatten echt richtig, richtig Panik. Wobei ich dann sagen würde, dass er genau die gleiche Panik hatte wie ich. Also ich habe echt Angst vor Schlangen. Ne? Ich weiß auch nicht, ich kann die nicht so, genauso wie Wespen, die sind für mich, die gehen nicht so smooth, sondern die sind immer so irgendwie, man kann die nicht so richtig einschätzen, das mag ich nicht. Und deswegen wird das wahrscheinlich immer so bleiben, dass ich echt Angst vor Schlangen habe. Und in dem Moment mit ihm extreme Angst, aber wir beide.
Ja. Gab ja jetzt auch gerade einen ganz konkreten Fall in Duisburg, das ist auch gut ausgegangen, bei Ihnen auch, das ist das Schöne. Also, und insofern war es dann zumindest mitten im Winterurlaub eine extra, eine besondere Trainingseinheit. Genau. Ja. Wir sind gleich wieder da und reden mit Christoph Kramer noch ein wenig über seine Nationalmannschaftskarriere, die ins Stocken geraten ist, aber wie ich ihn kenne, weil er auch ehrgeizig ist, will er da nochmal ran. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei Von Tora on Tour, heute mit Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach, Weltmeister 2014. Im Augenblick von Joachim Löw nicht nominiert, auch für die beiden nächsten Länderspiele wieder nicht. Hat sicherlich auch mit der Verletzung zu tun, hat vielleicht auch mit dem neuen Konzept des Bundestrainers zu tun. Wie ordnen Sie das ein?
Ja, also ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, ich bin jetzt auch schon 3 Jahre raus. Und von daher war da jetzt nicht unbedingt mit zu rechnen.
Mhm. Wollen Sie da nochmal? Hätten Sie nochmal Lust?
Ist genau die gleiche Frage wie mit den Zielsetzungen. Ne? Ja. Klar würde ich wollen, am liebsten wäre ich Torschützenkönig bei der nächsten Europameisterschaft, aber es ist immer die Frage, wie realistisch das im Moment ist. Aber wenn ich eins gelernt habe, dann, dass es ein sehr, sehr schnelles Leben ist und im Fußball nochmal deutlich schneller ist und alles nochmal deutlich schneller geht als im Leben sowieso schon. Und von daher, habe ich natürlich Ehrgeiz, das irgendwie nochmal zu schaffen.
Gut, aber Hummels, Boateng und Müller sind expressis verbis aussortiert worden.
Genau,
Sie nicht.
Ja, ich habe einen Spalt.
Ja, macht das Hoffnung oder hat der Bundestrainer das einfach vergessen, Sie auszusortieren?
Ja, das ist halt jetzt die Frage, die kann ich nicht beantworten, aber generell ist es halt im Fußball so. Und wenn du eine echt herausragende Saison hast, dann geht es halt relativ schnell. Jetzt, zu dem jetzigen Zeitpunkt, wenn du mich fragst, halte ich es jetzt für nicht so realistisch, aber niemals nie. Ne?
Also, Christoph Kramer würde nicht Nein sagen. Zum Schluss noch unsere Schnellfragerunde. 5 knackige Fragen, 5 genauso knackige Antworten. Mein größtes Laster ist?
Ungeduld. Das ist immer so ein Laster, das kann man immer gut sagen, weil das eigentlich auch positiv ist.
Aber nicht wie Max Kruse, Süßigkeiten oder
so. Nee.
Okay. Ich habe Angst vor?
Schlangen.
Klar, hatten wir besprochen. Wenn ich zurück an meine Schulzeit denke, dann?
Da vermisse ich sie.
Warum?
Ja, weil irgendwie haben mir jetzt mal alle gesagt, ich habe es nicht geglaubt, aber so mit den Freunden jeden Tag da zu sein und abzuhängen und der Unterricht war auch gar nicht so schlecht, wie ich es im ersten Moment empfunden habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass man sich immer nur an die schönen Dinge erinnert, ich weiß es nicht, aber wenn du mich so spontan fragst, soll der knackig antworten, dann sage ich, vermisse ich sie.
Das erklärt sich natürlich alles so ein bisschen im Nachhinein, klar. Mein Lebensmotto ist?
Ich weiß nicht, ob ich eins habe, aber ich probiere schon.
Ja. Life is for living and living is free. Barclay James Harvest.
Ja, finde ich gut. Würde ich mich vielleicht sogar anschließen.
Nehmen wir das doch. Ein Traum, den ich mir noch verwirklichen möchte, ist?
Das hört sich immer so traurig an, ne? Mhm. Wenn man das nicht so sagen kann. Aber ich habe sportlich gesehen einen Traum. Ich würde gerne einmal im Old Trafford noch spielen. Und sonst bin ich ein hier sehr zufriedener Mensch im Hier und Jetzt. Mhm. Und das ist wahrscheinlich der größte Traum, den man leben kann überhaupt.
Ein wunderbares Schlusswort von Christoph Kramer. Bedanke mich sehr. Sag in dem Sinne alles Gute und nochmal Dankeschön für dieses sehr vertraute Papa-Sohn-Gespräch.
Dankeschön.
Tschüss.